Willkommen und hallo bei On the Mic with Petra Hedorfer, dem Podcast der Deutschen Zentrale für Tourismus, dem National Tourist Board für das Reiseland Deutschland. Als Vorstandsvorsitzende der DZT spreche ich hier mit Experten aus der internationalen Reisebranche über den deutschen Incoming-Tourismus. Es erwarten Sie Hintergrundinformationen und spannende Insights. Heute freue ich mich sehr auf eine neue Episode, in der wir über ein Thema sprechen, das gerade in ganz Europa enorme Dynamik entfaltet, die Zukunft des Bahnreisens. Bahnfahren ist wieder sexy, sagt unser heutiger Gast. Und tatsächlich sehen wir in den internationalen Märkten Bewegung. Steigende Nachfrage, neue Angebote, eine junge Generation, die bewusster reist und ein europäisches Bahnnetz, das sich stetig verändert. Von den insgesamt 57 Millionen Reisen von Europäern nach Deutschland war die Bahn 2024 mit 6 Millionen Trips das Hauptanreiseverkehrsmittel. 2019 lag dieser Wert noch bei 9%, also eben nur 5 Millionen Trips. Was bedeutet das für den Tourismus in Europa und für das Reiseland Deutschland? Darüber spreche ich heute mit Björn Bender, CEO und Executive Chairman von Rail Europe. Lieber Björn, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, du hast eine beeindruckende Laufbahn durch die internationale Mobilitätswelt absolviert. Du bist CEO von Rail Europe und ja, möchtest du vielleicht einsteigen und sagen, wie wird man denn CEO von Rail Europe und was hast du davor alles gemacht? Bitte.
Ja, Peter, erstmal ein herzliches Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, wie wird man CEO von Rail Europe? Ich glaube, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil, wie du sagst, die hängt so ein bisschen mit den Jahren oder man kann es schon sagen, Jahrzehnten vorher zusammen. Also ich hatte von Beginn an eine große Leidenschaft für das Thema natürlich Touristik, aber vor allem Mobilität. Und das hat mich relativ früh in die Aviation-Industrie gebracht und später zur Deutschen Bahn, wo wir uns ja vor vielen Jahren schon kennenlernen durften, später zur SBB, wo ich noch sehr viel im Thema neue Mobilität und auch Innovation verantworten und auch lernen durfte. Und dann war irgendwo der Schritt so ein Stück weit logisch, sage ich immer, zu Rail Europe zu kommen, weil es so ein bisschen das verbindet, was ich eigentlich die 20 Jahre vorher machen durfte. Digitale Geschäftsmodelle, internationaler Vertrieb in der Bahnindustrie, mehr Menschen in nachhaltige Verkehrsmittel bringen und ja die Zugänge vereinfachen. Und da stehen wir eigentlich heute und das darf ich seit 3 Jahren tun in der Rolle, die du genannt hast. Und es ist vor allem deswegen so spannend, weil es Rail Europe, und da werden wir vielleicht später noch zu kommen, schon so wahnsinnig lange gibt, fast 100 Jahre. Und wir seit 3 Jahren völlig unabhängig sind, private equity backed, wie man das so schön sagt, in der Industrie und dadurch auch sehr, sehr viele neue Möglichkeiten entstanden sind. Und vielleicht persönlich, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Ich komme ursprünglich aus Mannheim, also natürlich aus einer Region in Deutschland, lebe in der Schweiz und arbeite in Paris, also lebe in diesem Dreieck eigentlich und bewerkstellige das, lebe es quasi im Zug. Also für mich ist es ja nicht nur theoretisch das Thema, sondern immer noch ganz, ganz praktisch eigentlich in meiner Wochenorganisation.
Das klingt dynamisch und auf alle Fälle mobil. Rail Europe, du hast das gesagt, ist 1932 gegründet worden. Da würde ich jetzt schon gerne mal reingehen. Auf der Website steht, habe mich natürlich vorbereitet, dass es gegründet wurde, um amerikanischen Reisenden französische Zugreisen näher zu bringen. Okay, damals noch kein Deutschland im Sinn. Heute, glaube ich, ist das anders. Ich habe gelesen, dass ihr eine weltweite Plattform heute seid. Weiß ich natürlich, Tickets und Pässe von über 100 europäischen Bahnen bündelt, 2,5 Millionen Tickets pro Jahr verkauft und zeitgleich mit über 15.000 Reisepartnern in 70 Ländern technologisch verbunden seid. Wow, eine lange Historie. Diese europäische Bahn-DNA ist ein faszinierender Schlüssel zum Verständnis des Marktes. Das würde ich jetzt gerne nochmal näher mit dir auseinandernehmen. Also ihr arbeitet seit über 90 Jahren daran, Zugreisen international zugänglich zu machen. Was muss man jetzt wissen über diese europäische Bahn-DNA, um den Markt zu verstehen? Bahn ist ja immer ein komplexes Thema.
Genau, ich glaube, das wäre schon eines eigenen Podcasts würdig fast. Ich versuche es mal ganz kurz und möglichst einfach zusammenzufassen. Also du hast recht, wir wurden gegründet in den 30er Jahren in New York für Bahntickets Paris nach Lyon im Auftrag der SNCF. Und wir waren sehr, sehr lange, Jahrzehnte eine, ich sag mal, Vertriebstochter der SNCF, teilweise auch der SBB, um Nicht-Europäer erst in Frankreich, dann in der Schweiz, dann in ganz Europa auf die Schiene zu bringen. Also haben sehr, sehr viel außerhalb von Europa europäisches Bahnfahren verkauft. In den letzten 30, 40 Jahren ist das Portfolio natürlich aufgegangen. Also so wie du sagst, wir verkaufen Deutschland und die Deutsche Bahn und viele andere schon sehr, sehr lange mittlerweile. Erst war das immer noch sehr analog, sehr papierticketlastig, wie wir es alles kennen. Ja, man muss sich immer vorstellen, erst während Corona ist noch nicht so lange her, wurde eigentlich die Bahnindustrie vor allem vom internationalen Ticketing auf Plattformen wie unseren voll digital. Und wir verkaufen mittlerweile sogar 250 europäische Bahnunternehmen auf der Plattform, haben sogar mittlerweile 25.000 B2B-Partner weltweit, weil wir seit 3 Jahren, seitdem wir unabhängig sind, auch in Europa sehr, sehr stark in den Markt gegangen sind mit den Dienstleistungen, die wir schon seit Jahrzehnten außerhalb von Europa anbieten. Und das ist natürlich vor allem der Reiseindustrie eine Möglichkeit zu geben, einfach Bahnfahren zu verkaufen. Und über die technischen Möglichkeiten, da kommen wir bestimmt später nochmal zu.
Ja, Björn, also das heißt, es war ja ganz klar ein Überseefokus. Also der Gast, der nach Europa reist und sich dann wahrscheinlich innerhalb Europas eben auch immer mehr mit dem Zug bewegt hat und es heute noch tut. So, ich habe aber auch gelesen, dass ihr nach Jahren dieser klaren internationalen Ausrichtung, also auf Überseereisende, auch den europäischen Markt in den Fokus nimmt. Wollen wir da anfangen vielleicht? Worin unterscheidet sich denn jetzt der internationale Gast aus Übersee von dem europäischen Reisenden?
Ja, also ich glaube, wir haben in unserer Strategie sehr stark festgelegt, wo wir uns darauf fokussieren wollen. Und bei uns fokussieren wollen heißt, wo wir es ja einfach machen wollen, wo wir die Friction, die Hürden aus dem System nehmen wollen. Und das ist bei uns der Non-Domestic Traveler, so nennen wir den. Was heißt das? Wir sprechen in der Bahnindustrie in Europa von einem Markt, der ist ungefähr 75 Milliarden Euro groß, 75 Milliarden Euro jährlich. Davon werden ungefähr vielleicht eine Milliarde ist immer noch groß, aber nur außerhalb von Europa verkauft für die europäische Bahnindustrie. Wenn ich jetzt aber sage Non-Domestic Traveler, das ist derjenige, der grenzüberschreitend fährt. Das ist aber auch der Franzose oder der Spanier oder der Portugiese, der vielleicht nach Berlin fliegt und am nächsten Tag mit dem Zug nach Hamburg fährt. Auch er ist ein Non-Domestic Traveler auf einem Domestic Ticket. Was heißt das? Er kennt die deutschen Rahmenbedingungen nicht, er ist der Sprache nicht mächtig, er weiß nicht, wo er das Ticket bekommt, er weiß nicht, was ein deutscher Sparpreis ist, er weiß nicht, ab welchem Alter ein Kind beginnt in Deutschland. Also all das versuchen wir zu vereinfachen. Und das ist ein Markt, der ist in Europa 10 Milliarden groß von den 75 Milliarden, also ein Riesenmarkt von Menschen, die heute schon non-domestic in der Bahn unterwegs sind. Und das ist der stark steigendste Teil der Bahnindustrie. Also wir sprechen hier von einem Double-Digit-Wachstum. Normalerweise sind wir so bei 5-7% in der Bahnindustrie. Non-Domestic wächst zweistellig eigentlich fast in allen Märkten. Und die Deutsche Bahn ist natürlich mittendrin, ja, geografisch, aber auch von dem Angebot, was gefahren wird. Und wir sagen immer, warum ist es kein Hype mehr, sondern ein Strukturwandel? Es sind eigentlich drei Themen. Es ist der Komfort, es ist die Nachhaltigkeit, die uns in der Diskussion, in der Industrie, zumindest mal die letzten 10 Jahre sehr, sehr nachhaltig auch geprägt hat und City Center to City Center, was es einfach kein anderes Verkehrsmittel schafft, vor allem auch für die Europäer. Also die Europäer lernen, Petra, eigentlich die Bahn so zu nutzen, wie wir Individualverkehr und Flüge jahrelang genutzt haben. Und dieser Shift, der ist deutlich. Und von diesem Shift, von dieser Nische, über die wir sprechen, aber die eben sehr, sehr groß ist, wollen wir natürlich auch möglichst ja einen Teil abhaben und natürlich unseren Beitrag leisten, dass die Nische möglichst schnell weiter wächst.
Björn, also das ist natürlich heute schon ein Thema, ist sicherlich auch ein Zukunftsszenario. Ich will nochmal für unsere Hörer verorten, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben 56 Millionen Reisen von Europäern nach Deutschland. Da habt ihr heute schon mit einem Anteil von 6 Millionen Reisen, die als Hauptreisemittel die Bahn nehmen, um hierher in unser Land zu kommen. Und 80% aller Reisen der Europäer finden ja auf dem eigenen Kontinent statt. Also es scheint logisch, was du sagst, dass man natürlich auch einen ganz starken Target und Fokus auf den europäischen Reisenden legt. Und nun muss ich bin ja die DCT und Deutschland-Tourismus-Chefin, sagen, wir sind das zweitbeliebteste Reiseziel der Europäer. Wenn es um Reisen innerhalb Europas geht, dann sind wir auf dem zweiten Platz nach Spanien. Und ja, ich kann nur bestätigen, wir haben sehr viele Gäste, die aus den Nachbarmärkten, weil wir eben in der Mitte von Europa liegen, mit dem Zug kommen. Nun könnten wir, das wollen wir aber heute nicht, über Kapazitäten sprechen, weil die Nachfrage steigt, steigt auch das Angebot. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Was sind es denn jetzt für Hürden, die internationale Reisende Richtung Bahn? Du hast es gesagt, Frictions. Was blockiert das denn jetzt? Also ich glaube schon, wir sehen in vielen Analysen, immer mehr Menschen wollen die Bahn als Verkehrsreisemittel, sie wollen nachhaltiger reisen, Carbon Footprint etc. Die Nachfrage wächst. Was sind jetzt die Barriers?
Ja, ich glaube, man muss auch mal positiv draufschauen, gerade in diesen Zeiten jetzt der letzten Jahre, was auch vor allem eine Deutsche Bahn für das Reiseland Deutschland natürlich getan hat, um es international weiter zu vernetzen. Du hast die Zahlen eben genannt, Petra, da wurde sehr, sehr viel getan, vor allem im Angebot, in der Vereinfachung und auch in der Kapazität. Ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Gestern war übrigens der wichtigste Tag des Jahres für die Bahn, nämlich der Fahrplanwechsel. Und wenn man überlegt, ja, was da auch alles noch kommuniziert wurde an neuen Verbindungen, die jetzt auch Deutschland erreichen, grenzüberschreitend gefahren werden, da passiert schon einiges. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, dass Europa immer noch ein Patchwork nationaler Bahnsysteme ist. Und da sprechen wir über eine fragmentierte Buchungslandschaft, da sprechen wir über oft intransparente Tarif- und Storno-Regelungen, da sprechen wir über After-Sales, was oft an Landesgrenzen endet und sehr, sehr lange Zyklen hat, eine geringe Vergleichbarkeit von Angeboten unterschiedlicher Bahnunternehmen. Und all das versuchen wir auf unserer Plattform für den Endkunden, aber natürlich auch für die Industrie, sagt es vorher, OTAs, Tour Operator, Travel Agencies, zu vereinfachen. Und wenn wir schauen, warum Menschen keine Bahn buchen, dann sind es genau diese Gründe. Ja, also wir hören ja immer das Thema Nachhaltigkeit als Grund, Bahn zu fahren. Und das ist schön. Aber wenn man wirklich mal überlegt, warum Menschen Bahn fahren, dann ist es leider nicht die Nachhaltigkeit heute. Ja, wir wissen das sehr, sehr genau aus Studien, die wir auch selbst betreiben. Es ist leider nur Grund 6, 7, 8, warum ein Mensch den Zug nutzt. Es ist nach wie vor Sicherheit und Preis und Convenience. Und bei Convenience sind wir im Thema Buchungshürde. Und 61% Menschen in Europa haben schon auf die Bahn verzichtet, weil es diese Buchungshürden gibt. Und okay, da kann man eigentlich gar keinen Vorwurf machen den nationalen Carriern, weil natürlich die Perspektive eine andere ist, als es die bei uns erlaubt, wenn man eine unabhängige Vertriebsplattform am Ende betreibt.
Alles klar. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, zu sagen, was ist Convenience und wie schnell kannst du jetzt vor allem auch grenzüberschreitend buchen. Ich will mal so sagen, es gibt den Eurail Global Pass, ja, 33.000 Destinationen in 33 verschiedenen Ländern. In Europa habe ich gelesen, können mit diesem Pass, also mit diesem Ticket, diesem Angebot, befahren, erreicht, gebucht werden. So, das sind ja ambitionierte Ziele. Wenn wir jetzt sagen, dass bis 2030, lese ich immer wieder, die Passagieranzahlen ja verdoppelt werden sollen auf der Schiene. Was denkst du? Also ist es überhaupt realistisch, dass wir hier in diesen Double-Digit-Growth-Raten oder Visionen skalieren?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, weil die Nachfrage da ist. Ja, wir haben ja kein Nachfrageproblem, nicht in Deutschland und nicht in Europa, was das Thema Bahnfahren angeht. Und wir sagen immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, das Produkt Bahn ist erwachsen geworden. Ja, also auch wir, Petra, wahrscheinlich wir beide sogar, haben vor 15 Jahren über das Produkt Bahn anders gesprochen. Ja, da war das ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Must-Have, um die Massen auch zu befördern. Heute ist es Hochgeschwindigkeit, heute ist es sind es Nachtzüge, heute sind es neue Services, heute sind es Angebote wie ein Eurail Pass und andere, die natürlich auch einfach zu nutzen sind und die nicht mehr eine Zielgruppe ansprechen, die ein Student ist, sondern die mittlerweile alle Zielgruppen ansprechen, ja, von Gen Z bis zum Business Traveler. Und wir sehen, dass die Bahn die erste Wahl ist. Also ich sag mal, die Nachfrage ist da. So, jetzt ist natürlich eine große Frage, wie können wir diese bedienen? Wir haben in Deutschland, du hast auch die DZT-Zahlen genannt vorhin, auch bei der Deutschen Bahn, das höchste Wachstum, was wir auf unserer Plattform sehen, ist Deutschland. Ja, Deutschland und die DB ist noch nicht das produktstärkste Angebot oder das nachfragestärkste Angebot, aber die größte Wachstumszahl. Ja, wir haben teilweise über 20% Wachstum auf unserer Plattform nach deutschen Destinationen und vor allem nach deutschen Destinationen, die eben nicht in den Großstädten liegen. Ja, und dann wird es natürlich spannend, weil das natürlich dann vor allem auch internationale Gäste anspricht, die Deutschland in der Fläche, wir sagen Tier 2, Tier 3 Cities, Regionen und so weiter erleben wollen. Und da hat die Bahn natürlich extremst viel zu bieten, weil es ein sehr, sehr verflechtetes Netz ist. So, jetzt müssen wir natürlich weiter investieren. Ich glaube, was in Deutschland im Moment passiert, wir stehen an einem Wendepunkt, ja, der ist notwendig und wichtig. Wir haben viele Milliarden der Infrastruktur, dem Rolling Stock, also den Zügen zugesprochen. Es gibt einen Managementwechsel, es gibt einen Politikwechsel, es gab einen Politikwechsel. Also sehr, sehr viel im Gange. Und ich glaube, wenn wir es in Deutschland auch schaffen, einen Zugang zur Bahn zu bekommen, wie er in Europa eigentlich fast normal ist in anderen Ländern, dass wir auch ein bisschen stolz drauf sind auf das, was wir haben, es so ein bisschen als Allgemeingut ansehen und natürlich auch akzeptieren, dass es heute Schwächen im System gibt. Ich glaube, die dürfen wir auch nicht wegreden. Ne? Da müssen wir auch realistisch bleiben. Dann wird das Angebot, die Infrastruktur über die nächsten 10 Jahre so wachsen, dass es ein Double-Digit-Growth, wie du genannt hast, Petra, geben kann. Ja, weil das Verhalten da ist und das Angebot wird auf der anderen Seite entsprechend weiterentwickelt werden.
Okay, jetzt haben wir gesagt, an der Infrastruktur wird gearbeitet, da stimme ich dir zu. Die Nachfrage ist da, das Mindset der Kunden ist vorhanden, Convenience ist ein Thema. Da spielen natürlich Themen wie Sicherheit, Sauberkeit, Pünktlichkeit rein. Nun haben wir alle Evelyn Palla, die neue Bahnchefin, gehört. Das sind ja die Punkte, die Trigger, wo jetzt auch angesetzt werden soll. Was, denke ich, wenn ich unsere Kundeninteressen hier spiegeln darf, auch notwendig ist. Also die Infrastruktur, die physische, da dran wird gearbeitet. Jetzt will ich nochmal auf die digitale Infrastruktur mit dir blicken. Nun haben wir so viel nationale, internationale Kontexte, unterschiedliche Tarifsysteme, Buchungslogiken, du hast es gesagt. Wie kann man denn das jetzt alles in einem System digital verbinden? Leistet das Rail Europe heute schon?
Genau, ich glaube, was wir wirklich verstehen müssen, und das ist vor allem natürlich ein Thema, wie wir Bahn seit 50 Jahren in Europa diskutieren. Europa im Bahnwesen funktioniert nur kooperativ. Wahrscheinlich funktioniert Europa auch über das Bahnwesen hinaus nur kooperativ. Und wenn wir es nicht als einen Markt betreiben und verstehen, dann werden genau die Nachfragegruppen, über die wir sprechen, Petra, nämlich Touristen und auch internationale Gäste, eben das Verkehrsmittel nicht als erste Wahl nutzen. Und was machen wir, um das zu ermöglichen? Es geht vor allem um intelligentes Routing über mehrere Carrier. Das heißt, wenn du bei uns eingibst, und wir müssen auch hier realistisch sein, viele Menschen, die vor allem von Overseas kommen, besuchen eben nicht nur Deutschland, sondern die wollen nach Frankreich weiter, die gehen in die Schweiz, die wollen nach Italien. Und dieses Routing über mehrere Carrier hinweg heißt einfach, dass wir eine DB-Fahrt mit einer anderen Fahrt verbinden, so dass es eine Suche, eine Buchung, ein After-Sales-Prozess und natürlich auch ein Payment-Prozess ist. Das schon ist in den allermeisten Bahnsystemen heute nicht möglich, ja, weil eben diese Multi-Feature-Funktion, wie sie im Englischen heißt, fehlt. Dann das Thema After-Sales ist ein Riesenthema für internationale Gäste, ja, weil wir natürlich eine sprachliche Hürde oft haben, aber natürlich auch keine Akzeptanz haben, dass Zyklen bei uns teilweise Tage, Wochen, Monate dauert, bis ein Refund erstattet wird von einem Zug, der beispielsweise gecancelt wurde. Das ist nicht nur in Deutschland so, ja, das ist in ganz Europa so, aber das ist natürlich ein enormer Teil, wo wir einen Beitrag leisten können auf einer Service-Ebene, die über die Technik, die du eben angesprochen hast, hinausgeht. Dann das Thema proaktive Informationen bei Störungen. Ich glaube, ganz großes Thema in Deutschland, übrigens auch eines der Hauptthemen von Evelyn Palla für 2026, habe ich gerade gestern gelesen. Also das wird bestimmt absolut notwendig sein. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, Produkte zu vergleichen, ja. Und du hast das Thema Pass vorhin angesprochen, ja. Für viele internationale Gäste ist es eben lohnenswert, einen Single Country Pass Deutschland zu buchen, wenn mehrere einzelne Strecken gefahren werden in einer gewissen Zeit. Aber wer ist der unabhängige Reiseberater im digitalen Umfeld auf einer Endkundenplattform? Das kann der Navigator sein, aber der Navigator hat einen anderen Schwerpunkt heute. Ne? Der ist ausgerichtet auf einen deutschen Kunden oder vielleicht auf einen Kunden, der maximal eine Grenze überfährt und nach Deutschland kommt. Und da ist unser Fokus ein anderer. Und da können wir natürlich auch mit dem ganzen Thema Inspiration spielen, Petra, was wir jetzt noch nicht besprochen hatten. Ich glaube auch gerade das, was wir gemeinsam sehr, sehr gut in vielen Märkten machen, USA ist ein Beispiel, ist natürlich nicht zu beginnen und zu sagen, jetzt weißt du, dass du nach Deutschland fährst und jetzt sagen wir dir, die Bahn wäre doch ein tolles Reisemittel, sondern das Thema Inspiration, also wirklich Destinationsmarketing mit dem Thema Mobilität von Beginn an zu verknüpfen. Ja. Und ich glaube, da entsteht auch ein anderer Zeitgeist, ja, rund um das Thema Bahnfahren.
Stimme ich dir zu. In der Customer Journey, in der Inspiration, da muss das Love Brand Destination Germany Simply Inspiring auch mit der Bahn verknüpft und positioniert werden für unsere Hörer. Wir fahren Kampagnen zusammen. Wir waren aktuell im US-Markt, haben für die Welterbestätten, für German Heritage geworben und ich habe mir die Zahlen gezogen. Die In-Destination-Buchungen sind um 41% in diesem Campaign-Frame gelaufen. Das ist natürlich Wahnsinn. Das stützt unser beider Engagement und These, dass die Inspiration tatsächlich auch Richtung Deutschland noch stärker entfacht werden kann. Ich will nochmal auf Technologie kommen. Also wir lesen ja alle, dass die Bahn digital, Webshop und so weiter. Nun ist Technologie heute ja auch KI-Agenten, Conversational Interfaces, also Convenience Tools, künstliche Intelligenz, die diese ganzen Vorgänge im Suchen und Buchen und auch in der Inspiration einfacher machen. KI und Rail Europe, kann man da was sagen?
KI und Rail Europe ist ein großes Thema. Ich würde es vielleicht eher umdrehen, Rail Europe und natürlich KI ist ein großes Thema. Ich glaube, wir sind in einer Industrie, wo wir uns ja in der Travel Tech bewegen. Ja, also wenn wir das ausblenden würden, respektive unsere Möglichkeiten nicht sehen würden, würden wir erstmal ein großes Risiko eingehen. Man muss es von zwei Seiten sehen, Peter. Das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn wir nach innen sprechen, in unser eigenes Team hinein. Ich glaube, auf der Nachfrageseite in der Travel-Industrie passiert gerade wahnsinnig viel, ja, weil natürlich die große Frage ist, wo suchen Endkunden am Ende nach Reiseinformationen? Ja? Wird es weiterhin Google sein, die was 10, 15 Jahre nun den Markt bestimmt hat, auch ja die ganze Agenturlandschaft geprägt hat, jeder Millionen, Milliarden ausgegeben hat, um Traffic zu generieren? Wie wir die organische Suche, die nicht bezahlte zukünftig laufen, ja? Also wie viel Direct Access nach Informationen wird wirklich der Kunde nutzen und wo werden natürlich die LLMs, ja, ChatGPT und viele andere ansetzen und natürlich auch den Kunden in eine ganz, ganz neue Richtung steuern. Ich glaube, hier passiert jeden Tag so viel, dass ich nicht sagen könnte, was für uns morgen drinsteckt. Ich kann sagen, dass wir viele, viele sogenannte Wetten im Moment eingehen, ja, und sagen, ja, hier glauben wir, da können wir profitieren. Das Schöne ist, dass an vielen Stellen, wir sagen immer, für alle das Spiel von vorne beginnt, also zurück zu los, ja, in der Monopoly-Sprache, weil natürlich Kleine auch jetzt aufholen können oder natürlich Große noch viel, viel stärker werden können in ganz, ganz kurzer Zeit mit dem ganzen Thema KI. Das ist das eine. Also hier müssen wir ganz, ganz klar benennen, wo wir glauben, wo die Zukunftspotenziale gerade im Endkundenbereich liegen. Das andere ist, du hast angesprochen, das ganze Thema Chats und Assistance. Ich glaube, das tun wir schon. Wir haben sehr erfolgreich, also auch für unsere Branche sehr erfolgreich in Benchmark-Werten dieses Jahr ein Chat Bot eingeführt. Ja, ich weiß, es wird sehr, sehr kritisch immer diskutiert in der Industrie, aber gerade wenn man über das Thema Komplexität im Bahnfahren spricht, es sind 80-90% der Fälle wiederkehrend. Ja, und mir ist es am Ende egal, ob ich in einem persönlichen Chat bin oder jemanden wirklich telefonisch erreichen kann. Ich brauche die Lösung und ich brauche die Lösung 24/7. Unsere Kontaktzahlen im B2C sind um 50% zurückgegangen seit der Einführung und wir haben in diesem Jahr gelauncht. Ja? Also da sieht man, wahrscheinlich sind wir immer noch ganz am Anfang, aber man sieht das Potenzial, wie viel Friction man rausnehmen kann und wie hoch man die Conversion eben am Ende erhöhen kann, dass Leute dann auch am Ende buchen. Und dann, ja, gerne,
Zwischenfrage. Ich würde gerne reingehen, also 100% d'accord, bin einverstanden. Nun haben wir ja das Thema, KI braucht immer Daten, Data First. Mhm. Und gerade die Daten, offene Daten, strukturierte, relationierte Daten sind ja für KI entscheidend. Nun bringe ich mal die kleine Destination ins Gespräch, also die nicht auf der großen Strecke liegt. Wie kommen die ins Spiel mit ihren Informationen? Bis hin zur Inspiration der Content-Information, der Destinationsinformation, Welterbestätten, Schlösserburgen, das Hotel, Touren, Point of Interest etc. Wie wollen wir in dieser Struktur in Zukunft miteinander agieren?
Ich glaube, das ganze Thema vertrauliche und zertifizierte, in Anführungsstrichen, Daten, also wo man sehen kann, wie stark die Sicherheit der Daten, wie stark die Aussagekraft der Daten ist, wird natürlich in dem ganzen Thema LLM jeden Tag zunehmen. Wir haben kein Geheimrezept dazu, Petra. Wenn wir von Chatbots sprechen und von AI, wie wir es nutzen, sprechen wir in allererster Linie von unseren eigenen Daten. Und wir nennen natürlich Daten mit ein, die aber frei letztendlich zu finden sind für die entsprechenden Bots, ja, und die greifen auf die bewährten Muster zurück. Ja. Also wir wissen ja alle, dass vor allem statische Daten heute sehr stark gesucht werden, ja, wie Wikipedia und andere, was sich wahrscheinlich über die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr stark ändern wird. Das heißt, das Thema Datenqualität wird nach wie vor, wie auch im SEO-Bereich der letzten 10 Jahre, eine wahnsinnig hohe Relevanz haben. Wo und wie wir eigentlich mit Destinationen ansetzen können, das tun wir heute natürlich über, wir nennen es sogenannte Journey Guides. Ja, also wenn du bei uns eingibst, dass du von Weimar nach Frankfurt fahren möchtest, ja, dann wirst du einen Journey Guide bekommen. Da steht ein Zugpreise drauf und wahrscheinlich auch Hintergrundinformationen zu beiden Destinationen, ja, wo du abfährst und hinkommst. Wird das die Zukunft sein, wie wir Kunden steuern können? Ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Es wird aber die Möglichkeit brauchen oder den starken Fokus brauchen, unser beider Seiten genau diese Datenqualität sicherzustellen. Was ich nämlich sehr wohl glaube, ist, dass AI sehr schnell, sehr schlau, so schlau sein wird, dass es eben nicht statisch mehr sucht, wie es jetzt in den ersten 12, 18 Monaten der Fall war. Das heißt, dieser Shift wird radikal schnell gehen. Und wenn wir da nicht dabei sind, ja, dann werden am Ende Destinationsdaten, Bahndaten visualisiert für Kunden, die wir, glaube ich, von beiden Seiten als nicht vertrauenswürdig erachten würden. Das heißt, es ist ein extremst dünner Grat, auf dem wir uns gerade bewegen.
Absolut, ich bin voll d'accord und wer mir folgt, weiß, dass dieses Thema Datenstruktur, Datenstandards, Schema.org, freie Daten, geöffnete Daten für KI, Algorithmen, Bots, Large Language Models die Grundlage sind. Also das nochmal mein Werbeblock für alle Destinationsvermarkter, die hier zuhören und Destinationen managen. Das ist, glaube ich, natürlich das Miteinander und die Zukunft, die heute schon passiert. Google Maps hat gelauncht, Gemini 3. Das heißt, das alles findet heute schon statt. Gefällt es uns? Wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen und wollen hier Deutschland mindestens im Relevant Set von Data, aber auch natürlich im Mindset der Kunden und damit sind die Channels der Vertriebsstrategie klar, müssen diesen Weg gehen. Ich finde, wir können, glaube ich, Stunden über dieses Thema sprechen. Ich will nochmal sagen, wir haben jetzt gesprochen über Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit. Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, es gibt natürlich diesen Attitude-Behavior-Gap, also jeder will nachhaltig sein, macht er es, bucht er so. Auf alle Fälle sind das Fragen, die uns täglich beschäftigen. Internationale Nachfrage, darüber haben wir gesprochen, das hohe Potenzial in Europa.
Und wenn du mir vielleicht noch erlaubst, Petra, zu dem ganzen Thema KI, was wir eben angesprochen haben. Ich glaube, es kommt natürlich jetzt, wenn wir über die Bahnindustrie sprechen, noch ein weiterer Layer dazu, nämlich die Komplexität der Bahnindustrie, die sowieso der letzten 10, 15, 20 Jahre wenig Standardisierung hatte, wenn es ums Thema Daten geht. Ja, ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich auf der DMO-Seite mindestens 2-3 Schritte voraus. Da ist die Airline-Branche um viele, viele Schritte voraus. Das heißt, all das, was im Moment jetzt Einzug hält, und das ist eigentlich nicht AI-getrieben, sondern es wurde vorher schon entschieden, dass es jetzt standardisierte Datenschnittstellen im europäischen Bahnverkehr gibt, die weit über das Thema, ich sag mal, operativer Datenaustausch hinausgeht. Ja, wir haben es über das Thema Echtzeitinformationen bei Störungen vorhin gesprochen, aber auch das Thema Distributionsdaten irgendwann beinhalten wird. Ja, und wer kann wen verkaufen und wie sehen Vergütungen aus? Ich glaube, das kommt, wenn man jetzt nochmal rauszoomt, zur richtigen Zeit, weil uns jetzt natürlich AI eigentlich ein Accelerator beschert, wo wir auf das Thema, ich sag mal, Entwicklung in der europäischen Bahnindustrie jetzt einen draufsetzen können und sagen, okay, wir haben es jetzt 20 Jahre stiefmütterlich betrachtet, wir haben viel zu wenig getan, da sind wir uns alle einig, aber jetzt sind die Schnittstellen mehr oder weniger offen oder sie werden offen über die nächsten 5, 7, 8 Jahre werden, was in der Bahnindustrie ein relativ kurzer Zeitraum ist. Und dann kommt das Thema AI, KI obendrauf, was natürlich dann die Geschwindigkeit für den Kunden im Nutzen erhöhen kann. Dann kommt man genau in die Themen rein, die wir vorhin gesprochen haben. Wir werden immer noch über Nachhaltigkeit sprechen, hoffentlich sehr viel. Aber auf der anderen Seite werden Menschen den Zug nutzen, weil er die komfortabelste und die einfachste Variante darstellt.
Das ist noch kein Schlusswort, Björn, aber ich gehe da nochmal rein. Das heißt, ganz klar, digitale Mobilität, vernetzt, gedacht, mit Technologieoffenheit, aber klarer, wie soll ich sagen, Fokus auf Geschwindigkeit. Also ich meine nicht den Zug, sondern die Geschwindigkeit zu investieren und zu entwickeln, die Notwendigkeit, hier anschlussfähig, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn wir das jetzt für unsere Hörer nochmal zeichnen, was heißt es? Wie sieht Europa in 10 Jahren aus? Also 2035, wenn du Bahn fährst.
Nein, ich sag immer, ich sag mal, die Zukunft der Bahn, und das haben wir eigentlich eben sehr gut besprochen, Petra, die ist definitiv nicht Stahl und Schienen. Oder sie wird auch Stahl und Schienen bleiben, bitte nicht falsch verstehen. Aber die Zukunft der Bahn ist Daten, KI und Einfachheit. Und wenn wir schaffen, Bahnfahren in Europa, im europäischen Kontext so zu positionieren, dass es so einfach wie Fliegen ist, und Fliegen ist einfach, ja, man muss es sagen, an vielen, vielen Stellen, wo Grenzen auch keine Rolle mehr spielen, wo Bahn eigentlich der Default wird auf Mittelstrecken, und Mittelstrecken sprechen wir jetzt wirklich bis zu 800.000 Kilometer Entfernung, und natürlich du eine digitale Begleitung hast Tür zu Tür, über was wir vorhin gesprochen haben, ja, wie gut fühle ich mich aufgehoben, nicht nur vor der Reise oder nach der Reise, sondern auch während der Reise, dann ist die Bahn dort, wo wir sie brauchen. Ja, weil wir müssen auch ganz ehrlich sagen, und ich hatte eingangs gesagt bei der persönlichen Vorstellung, ja, ich komme selbst irgendwo aus der Airline-Branche nach meinem Studium, viele Jahre zurück. Ich bin großer Verfechter von, lass uns das Verkehrsmittel nutzen, was am sinnvollsten ist. Aber wenn wir Europa, und jetzt müssen wir wirklich mal rauszoomen, ne, in die heutige Weltpolitik, und es hier geht's um Wirtschaftsstandort, so weiterentwickeln wollen, wie wir es müssen, damit wir auch den Wohlstand in Europa erhalten, dann geht um das Thema Bahn kein Weg dran vorbei. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir das alle verstehen, von Regierungen über Bahnunternehmen natürlich bis zu den Investments, die wir tätigen.
Okay, Björn. Das heißt, ich bin vor kurzem wieder in China Bahn gefahren, von Peking nach Shanghai. Es ist super, du kannst über all die vielen Apps kannst du dir dein Essen an den nächsten Haltepunkt, wenn der Zug eine Stadt kurz für 2 Minuten stoppt, kannst du dir dein Essen organisieren. Es steht direkt da und der Anbieter kommt auf dem Bahnsteig geflitzt. Du kannst dir dein Essen in den Zug bringen lassen. Ich war vor einer Woche in Dubai. Was habe ich gesehen? Die Vision ist ganz klar, dass dort Robotik mit Drohnentechnologie genutzt wird. Man spricht von bemannter Drohnentechnologie, dass Kunden innerhalb der Stadt von Punkt zu Punkt über ein sogenanntes Taxi, Air Taxi, durch Drohnentechnik und Robotik gestützt befördert werden. Also es gibt ja viele Visionen. Du hältst an der Vision fest, dass der Zug quer durch Europa fährt, dass er logistisch High-End und High-Technology ist, dass er die Convenience der Kunden bedienen kann, dass er ein Zukunftsfortbewegungsmittel bleibt und ist, Und ja, die Nachfrage auf alle Fälle gibt euch recht. Ich hoffe, dass das Match, dass der Kunde und seine Bedürfnisse mit dieser Technologie, und wir haben gesagt, Technologie akzeleriert wahnsinnig schnell, da Schritt zu halten, ist, glaube ich, eine gewaltige Aufgabe. Das stelle ich mir super spannend vor. Und wenn du dir jetzt was wünschen darfst, bald ist Weihnachten, was sagst du dann?
Nein, ich glaube, ich wünsche mir eine realistische Perspektive auf das, was wir die letzte halbe Stunde diskutiert haben, Peter. Ich glaube, das Allerwichtigste in der gesellschaftspolitischen Diskussion, die wir haben, ja, du hast das Beispiel China und Dubai gebracht. Wir wissen, dass unsere Rahmenbedingungen nur teilweise oder ansatzweise mit den beiden Destinationen vergleichbar sind. Aber wir haben in Europa perfekte Voraussetzungen. Und wenn du mich fragst, sehe ich die Bahn? Ich sehe Hub and Spoke. Ich glaube, das ist mein Weihnachtswunsch. Ja, also, dass wir verstehen, dass die langen Destinationen, und jetzt nehmen wir Europa als ein Markt, ja, wir können bis 1000, vielleicht sogar bis 1200, 1500 Kilometer wunderbar mit der Bahn fahren. Der Spoke-Ansatz, der fehlt natürlich am Ende. Ich muss immer noch in meine Destination kommen. Ja, und da haben wir ein Thema natürlich vor der Brust oder als Chance vor der Brust, über was wir gar nicht gesprochen haben in der letzten halben Stunde, was natürlich das Thema autonome Fahren ist und On-Demand und so weiter. Und ich glaube, wenn wir da in die richtige Technologie investieren, wenn wir uns da unserer Stärken bewusst machen in Europa, wir haben gute Bahnsysteme. Wir haben die Technik auch in der Automobilindustrie. Wir sind nicht abgehängt, was das Thema autonome Fahren angeht. Noch nicht, ja, deswegen ist es eher ein Weckruf. Dann ist das mein Wunsch zu Weihnachten, dass wir uns unsere Stärken bewusst machen. Dann werden viele Diskussionen in unserer Branche leichter laufen, Petra, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus, ja, wenn man in das Thema Gesellschaft und Politik schaut.
Wunderbar, vielen Dank. Das ist ein toller Abschluss, lieber Björn. Wir haben eindrucksvoll gespiegelt, dass die Bahn ein Zukunftsfaktor für den europäischen Tourismus sein wird oder kann. Und wie Rail Europe mit seiner 90-jährigen Erfahrung dazu beitragen kann, internationale Mobilität einfacher und digitaler zu gestalten. Damit vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören und konnten auch ein paar spannende Insights, Gedankengänge, aber auch motivierendes gewinnen. Denken Sie daran, den Podcast zu abonnieren und uns auf den sozialen Medien zu folgen, um über zukünftige Episoden und spannende Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gespannt und neugierig und machen Sie Urlaub in Deutschland. Vielen Dank.